Der Sportstudio-Podcast. Heute mit einem Mann, der einer der erfolgreichsten Leichtathleten Deutschlands ist. 27 Jahre alt, 1,88 Meter groß, 103 Kilo schwer. Ich glaube, für ihn wurde der Begriff Modellathlet erfunden. Der Mann, der den Speer so weit werfen kann wie kaum ein anderer. Der Weltmeister von 2017, Johannes Vetter. Herzlich willkommen.
Klar, Speerwerfen ist schon ein bisschen das Surfen der Leichtathletik, muss ich schon sagen. Also es ist natürlich, die Athleten, die dabei sind, die sehen natürlich alle athletisch aus. Wir müssen auch athletisch sein. Das Faszinierende als Sportler oder als Athlet beziehungsweise als Speerwerfer an sich ist eigentlich, wenn man den Speer dann wirklich loslässt und man merkt halt wirklich, dass diese Kraftübertragung, diese ganzen physikalischen Sachen, die da vonstatten gehen, dass die Technik so auf dem Punkt ist, und der Speer dann halt fliegt, das ist einfach ein phänomenales Gefühl, wenn man es dann halt fast mal direkt auf den Punkt gebracht hat. Nach dem letzten Versuch, wo das dann feststand, Weltmeister. Und ich sehe meinen Papa dann dort in der Menschenmenge, den ich fast noch nie weinen sehen habe. Also das war schon Schmerz und immenses Dankbarkeitsgefühl und die Glücksgefühle, alles gemischt. Also es war wahnsinnig intensiv.
Johannes, von wem stammt das Zitat anlaufen, draufhauen, fertig?
Ja, das ist so ein typisches Zitat von mir, ja. Also wenn man versucht, den Leuten Speerwerfen zu erklären, ist das eigentlich immer die einfachste Sache.
Ja, aber wenn ich das mache, Johannes, dann steckt der Speer 3 Meter vor mir im Boden. Also so einfach scheint es ja dann doch nicht zu sein.
Nee, natürlich nicht.
Geht's also ein bisschen genauer.
Ja, ich könnte jetzt den ganzen Speer oder den Speerwurf an sich eigentlich zerpflücken in diese ganzen 1000 Einzelbewegungen, die wir da haben. Natürlich muss man am Anfang erstmal anlaufen. Das ist ja erstmal das Wichtigste.
Also wir nehmen erstmal den Speer. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an.
Also wir fangen, okay.
Wir nehmen den Speer. Okay. Wie schwer? 800 Gramm?
Der Speer ist ungefähr 800 Gramm. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Er darf auf alle Fälle keine 799 Gramm haben. Also er muss mindestens 800 Gramm schwer sein. Die meisten Geräte, die pendeln sich so zwischen 810, 820 bis 825 Gramm ein.
Und der wird vor dem Wettkampf auch gewogen?
Genau, der wird vor dem Wettkampf, dann gibt man die Speere zur Speerwurfkontrolle ab. Dann werden die erstmal auf die Waage gelegt, um zu schauen, wie schwer der Speer ist. Dann kommen die auf so eine Art Schiene. Und dann wird halt geschaut, ob der Speer auch dementsprechend lang ist. An gewissen Stellen wird die Dicke gemessen. Auch die Wicklung wird auf Dicke gemessen. Die Spitze wird auf Dicke gemessen. Und dann wird natürlich auf den Schwerpunkt auch geachtet. Das heißt, da wird dann auf dieser Schiebelehre würde dann draufgelegt an einem gewissen Punkt. Und dann muss er nach vorne wegkippen. Wenn er dann nach hinten wegkippt, um das ganz einfach zu formulieren, ist der Schwerpunkt dann zu weit hinten und dann haben wir ja dann sozusagen die ähnliche Situation wie vor 86.
Genau, also da kommen wir später natürlich noch drauf. Da flog der Speer einmal weit über 100 Meter und landete bei den Hochspringern. Das war keine ganz ungefährliche Situation, deswegen hat man das geändert. Gut, dann wo vorne ist, sehe ich, weil...
Ja, da ist einfach die Spitze. Die Spitze ist einfach ein bisschen dicker als das Ende hinten. Das Ende, das geht dann schon ziemlich in die Länge. Ist auch spitz, ja, aber also man sieht schon eigentlich, also es gibt zwar auch Leute, die den Speer in der Regel schon gerne mal falsch rumnehmen, das sieht dann besonders witzig aus, weil er dann natürlich arg nach hinten kippt, ja. Also das Ende, was die Leute dann als Spitze sehen, hängt dann irgendwo bei 3 Meter in der Höhe. Aber in der Regel sieht man eigentlich, wo die Speerspitze ist.
Ich nehme den Speer also an der sogenannten Wicklung. Gut, und stehe nun im Stadion an der Speerwurfanlage. Was mache ich?
Ja gut, wenn ich den Speer dann aus der Halterung genommen habe, also wenn wir jetzt von mir ausgehen, dann gehe ich hinter, tu nochmal tief Luft atmen oder... Ja, du mental halt nochmal alles ein bisschen durchgehen, beziehungsweise so ein, zwei Kernpunkte, auf die ich achten will. Versuch mich natürlich auch ein bisschen zu pushen, versuch das Flair vom Stadion, wenn denn Leute im Stadion sind, versuch das Flair dann einfach für mich aufzunehmen, um mich ein bisschen hochzufahren. Ja, dann fange ich ja meistens dann mit so ein paar, also fange ich mit so ein paar Tibble-Schritten an, einfach um so ein bisschen den Rhythmus aufzunehmen und fange dann ab bei meiner ersten Markierung an, loszulaufen. Und dann habe ich genau 7 Schritte bis zur zweiten Markierung und dann kommt sozusagen die Abnahme, die Sperrwurfabnahme, wo man dann sozusagen in diesen finalen Rhythmus reingeht. Bei mir ist es ein 7er Rhythmus, viele werfen auch mit einem normalen 5er Rhythmus. 7er Rhythmus sind bei mir, oh Gott, das ist echt schwierig zu erklären, ist bei mir dann sozusagen, dass ich mit dem rechten Bein so ein bisschen abspringe und dann mit dem linken Bein 3-mal wie so eine Art Sprung nach vorne mache. Mhm. Beziehungsweise mache ich meistens erst 2 Schritte mit dem linken Bein, wo das rechte Bein überholt, und beim dritten Schritt mit dem linken Bein kommt dann sozusagen dieser typische Impulsschritt oder Impulssprung, wie man es auch nennt. Und dann lande ich mit meinem rechten Bein und das rechte Bein arbeitet dann gegen das linke Stemmbein. Das passiert dann ungefähr in roundabout 200 Millisekunden, wo dann der eigentliche Wurf dann eigentlich vorbereitet wird. Das heißt, ich lande ja auf meiner Ferse. Die Ferse arbeitet dann Richtung Vorfuß. Der rechte Fuß dreht dann, hat dann so eine Innenrotation. Das Knie hat eine Innenrotation. Die Hüfte hat eine Innenrotation. Die ganze Bewegung geht gegen das linke Stemmbein. Das heißt, die ganze Körperverfringung kommt dann.
Wie viel Kraft wirkt im Moment auf das Bein?
Auf das Stemmbein wirkt dann ungefähr, bei mir ist 10-fache von meinem Körpergewicht, also über eine Tonne.
Eine Tonne.
Ja, genau. Also, genau. Und mit dieser ganzen Körperverfringung gegen das linke Stemmbein kommen dann auch die Brust und die Schulter mit nach vorne. Der Ellenbogen hat dann eine Rotation, also das, ja, wie als würde man so einen Bogen spannen, ja, also wirklich wie, wenn man es vom Bogenschießen kennt, wenn man die Sehne mehr und mehr spannt, bis dann zum finalen Abwurf, und das passiert dann halt in diesen Millisekunden.
Eine hochkomplexe Angelegenheit, die automatisiert ist, oder denken Sie dabei noch?
Also speziell dabei kann man eigentlich gar nicht denken, weil da die Bewegung wirklich viel zu schnell geht. Man kann das sich vorher nochmal alles durchgehen. Wie gesagt, auf ein paar gewisse Punkte nochmal achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Anlauf stehe und ich weiß, wo meine Reserven liegen, beispielsweise beim Absenken vom rechten Druckbein, also wenn das rechte Bein dann landet, achte ich dann halt, wie gesagt, auf das Absenken. Oftmals, dass halt mein Schwerpunkt relativ tief ist. Das kann man sich vorher sagen, aber beim Wurf direkt in diesen Millisekunden, entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht. Deswegen liegen ja auch dann wirklich mal diese weiten Differenzen zwischen 80, 90, 97 Metern, weil, ja, also diese ganzen Teilbewegungen sind natürlich aufeinander abgestimmt. Also das ist ja,
wenn
wirklich
ein Moment nicht stimmt, richtig, dann liegt das natürlich hinterher daran, dass die Weite nicht so
ist eine Kettenreaktion,
so
ja.
Gibt es so einen Gedanken, den man diesem Speer noch hinterher wirft, so flieg du Sau oder so?
Ja, also ich habe, gut, im Training geht es dann schon erstmal zur Sache, wenn ich dann unzufrieden bin. Dann ist flieg du Sau, glaube ich, noch das Schimpfwort, was am kindertauglichsten ist, dann auch im Stadion. Also da fallen schon ganz andere Begriffe, also vor allem, wenn ich unzufrieden bin. Aber ja, im Wettkampf merkt man natürlich, wenn sich diese Spannung größtmöglich aufbaut, wie jetzt zum Beispiel bei dem 97-Meter-Wurf in Shoresoft, da habe ich schon gemerkt, dass da wirklich eine Menge Energie aufs Gerät, dass ich da eine Menge an Energie aufs Gerät generiert habe. Da merkt man das natürlich, und dann passiert das aber wirklich so schnell und man ist so in so einem Rausch, dass man, also ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, was ich dann noch dabei gedacht habe.
Aber
also,
in dem Moment, wo der Speer die Hand verlässt, dann auf wie viel Meter bzw. Zentimeter können Sie die Weite schon vorhersagen?
Bei dem Wurf in Shoresoft konnte ich es gar nicht vorhersagen. Ich wusste, dass er über 90 geht. Ich habe mit so 92-93 mindestens gerechnet, dass er dann auf 97 Meter geht. Das kann man nicht, also das kann man echt nicht abschätzen. Aber in der Regel, anhand dieses Spannungsgefühls im Körper, merke ich dann eigentlich schon, ob ein Wurf über 85, 90 Meter geht oder ob er halt wirklich echt schlecht war und dann auf unter 85 Meter runterkommt.
Das Zitat von vorhin, anlaufen, draufhauen, fertig, das geht noch weiter. Am besten gleich im ersten Versuch, damit den anderen die Kinnlade runterfällt. Wie viel psychologische Kriegsführung steckt im Speerwerfen?
Puh, das ist echt eine gute Frage. Ich muss sagen, da wir ja ein gutes Verhältnis haben, nicht nur national, sondern auch international, gibt's wie jetzt vielleicht in anderen Disziplinen. Im Sprintbereich ist das, glaube ich, enorm, bevor die Leute in die Startblöcke gehen, dass da halt so ein paar Spielchen gespielt werden. Das ist bei uns halt überhaupt nicht der Fall. Also es gibt ein paar Werfer, im Beispiel jetzt Oslo Diamond League habe ich das erfahren. Da hatte ich ein paar echt gute Einwerfer dabei und da kam ein internationaler Sperrwerfer und hat mir dann gesagt, ja, der war ungefähr 85 Meter, aber obwohl ich wusste, dass der halt bestimmt, also der war 88, 89 Meter, ja. Klar, das sind so kleine Spielchen, die dann auch getrieben werden, aber in der Regel ist das nie der Fall. Natürlich ist es immer gut, wenn man im ersten schon einen guten Wurf hat, wo dann die anderen erstmal versuchen müssen, drüber zu werfen. Das ist natürlich erstmal von Wert. Natürlich hat sich jetzt aber dieses Jahr bei mir auch das Sichtfeld oder die Sichtweise auf das komplett geändert, weil ich auch viele Wettkämpfe hatte, wo ich im letzten Versuch oder Mitte im Wettkampf dann noch an den anderen vorbeigezogen bin oder super performt habe. Also das Zitat würde ich jetzt anders formulieren, definitiv.
Und zwar?
Ja, anlaufen, draufhauen, aber egal in welchem Versuch, wenn dein Potenzial stimmt, hast du dir alle im Sack.
Mit dem letzten Wurf kann das auch noch passieren.
Genau, ja.
Dieses Speerwerfen, ich meine, das ist ja ein, wie wir gerade eben schon gehört haben, ein sehr komplexer Bewegungsablauf. Wenn es dann aber funktioniert, sieht das natürlich schon wahnsinnig elegant aus, wie dieser Speer durch die Luft segelt. Was macht diese Faszination aus? Ich meine, es ist eine historische Sportart. Das gab es ja schon bei den Griechen und früher vermutlich schon.
Ja gut, ich meine, wir waren ja irgendwann mal alle Jäger und Sammler, also Klar, Speerwerfen ist schon ein bisschen das Surfen der Leichtathletik, muss ich schon sagen. Also es ist natürlich, die Athleten, die dabei sind, die sehen natürlich alle athletisch aus. Wir müssen auch athletisch sein. Und ja, natürlich alles, was so mit einem Gerät zu tun hat und mit dieser Dynamik auch im Speerwerfen, auch diese Flugparabel vom Speer, wenn man ihn dann halt wirklich optimal trifft, das sieht faszinierend aus. Es ist für mich auch immer noch faszinierend, das Faszinierende als Sportler oder als Athlet beziehungsweise als Speerwerfer an sich ist eigentlich, wenn man den Speer dann wirklich loslässt und man merkt halt wirklich, dass diese Kraftübertragung, diese ganzen physikalischen Sachen, die da vonstatten gehen, dass die Technik so auf dem Punkt ist, und der Speer dann halt fliegt, das ist einfach ein phänomenales Gefühl, wenn man es dann halt fast mal direkt auf den Punkt gebracht hat, weil das wirklich halt selten der Fall ist, dass man mal wirklich zu 100% alles richtig machen kann, eben durch diese vielen Teilbewegungen.
Das Surfen der Leichtathletik, das muss ich mir merken. Johannes Vetter ist Jahrgang 93, geboren in Dresden, 4 Jahre nach dem Fall der Mauer. Wie war das Leben vom kleinen Johannes in Dresden?
Ja, ich bin in Dresden, in Leubnitz-Neuostrau groß geworden, in einer Plattenbausiedlung. Wir hatten eine Vierraumwohnung oder 3,5-Raumwohnung auf 70, 75 Quadratmeter. Es war eine schöne Zeit. Also da unsere Plattenbausiedlung halt ein bisschen außerhalb war, war ich eigentlich immer an der frischen Natur. Viel auf dem Bolzplatz, viel auf dem Spielplatz, eigentlich viel draußen. Hatte eigentlich ein unbekümmertes Leben. Wir haben jetzt nie Urlaub irgendwo außerhalb von Deutschland machen können. Ich glaube, wir waren 1-2 Mal auf Gran Canaria. Aber sonst waren die Urlaube, ja, mal in den Alpen, an der Ostsee, im Harz, im Erzgebirge. Also alles recht regional. Und es war eine schöne Zeit. Also wirklich unbeschwert und unbekümmert. Meine Eltern haben mir da wirklich versucht, auch alles zu ermöglichen. Und nach der Grundschule und nach dem Sportgymnasium ging das ja dann erst so richtig los.
Jüngere Schwester?
Genau, meine jüngere Schwester, auch sportlich aktiv, also hat Volleyball jahrelang gespielt, spielt jetzt hier in der Gegend Handball wieder, hat schon 2 Kinder, also bin stolzer Onkel von einer Nichte und einem Neffen. Mhm. Und ja, mein Papa hat auch Volleyball gespielt und ich glaube, meine Mama war mal Spartakiatenmeisterin in diesem, ja, in diesem Handgranatenweitwurf. Also was das
ist.
Also diese, ja, es gab's ja damals. Also es sei ja.
Ich werf doch keine Handgranate.
Nein, es waren ja keine richtigen Handgranaten. So. Ich weiß nicht, wie man das ist. Es war ja kein Schlagballwurf, wie man es jetzt aus der Leichtathletik in der Neuzeit kennt, sondern damals waren das, es sahen ja aus wie Stielgranaten, also optisch sahen es aus wie Stielgranaten mit Gewicht. Da war natürlich kein Sprengstoff drin, ist ja klar. Ich weiß nicht, wie man, also Ich bin über jeden Hinweis dankbar, wie man das jetzt nennt. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen.
Sag die nicht Hinweise bitte ans ZDF. 55 100 Mainz. Die Großeltern sagen, der Johannes war schon immer ein Bewegungstalent und energiegeladen. War da die Leichtathletik genau der richtige Ort, um sich vielleicht auch auszutoben?
Ja, definitiv. Also ich war oft draußen, ich musste raus, ich brauchte Bewegung. Meiner Mama würde jetzt heutzutage sagen, ja, hätte man den vielleicht mal lieber auf ADHS geprüft oder getestet. So schlimm war es natürlich nicht. Also ich hatte in der Schule eigentlich nie Probleme da, ja, also teilweise, aber jetzt keine großen Probleme da, aufmerksam im Unterricht auch zu folgen. Aber klar, das Schönste war für mich der Sportunterricht und dann auch die Leichtathletik. Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Meine Mama kannte da die Leichtathletikgruppe da in Dresden, wo ich angefangen habe, beim Olaf Opitz. Grüße an der Stelle. Und da habe ich angefangen mit der Leichtathletik. Und ich glaube, in der ersten oder zweiten Klasse wurde ich dann sogar, da waren Scouts von Dynamo Dresden, also für die Nachwuchsarbeit irgendwie in der Schule. Und die hätten mich auch eingeladen für ein Probetraining. Und mein Papa, der war in seiner jüngeren Zeit in Bischofswerda damals, gerne Fußball gespielt hat und auch im Verein war, der hat natürlich gesagt, ja, geh da hin, ist doch super. Und meine Mama dann aber, nee, der bleibt schön in der Leichtathletik. Also ein Fußballer wird er definitiv nicht. Also sie hatte da, habe ich eigentlich zu verdanken, dass ich da der Leichtathletik treu geblieben bin.
Wären Sie denn ein guter Fußballer?
Oh Gott, jetzt, also ich kann ein bisschen was am Ball. Also ich glaube, ich wäre bestimmt irgend so ein Verteidiger, der die Leute dann halt dort aus dem Spiel nimmt.
Aber ist aktuell ja großes Thema, dass wir in unserer Viererkette noch den ein oder anderen talentierten Spieler brauchen können.
Aber ja, also wenn Jogi Löw noch einen fürs Probetraining braucht, ich nehme auch gerne mal einen Speer mit, weil falls die Jungs mal probieren wollen, das macht bestimmt auch ein bisschen Spaß. Ich habe ein Faible für alle Ballsportarten. Also Handball spiele ich zurzeit jetzt selber in einem Verein hier, gerade so als Ausgleich jetzt in meiner Offseason, weil es einfach immens Spaß macht, wo ich natürlich dann auch meine Wurfkraft da natürlich auch nutzen kann. Aber auch Fußball hat mir immens Spaß gemacht. Also ich war wirklich zwei, dreimal bei uns in der Siedlung noch auf dem Bolzplatz und habe da mitgekickt mit den anderen Jungs. Ich finde, es ist eine, macht einfach Spaß. Ich schaue auch gerne Fußball. Am Wochenende Bundesliga ist eigentlich immer ein Pflichtprogramm.
Welcher Verein?
Da ist FC Bayern München, ja.
Woran liegt das? Also ganz viele Sportler, die in ihrem Sport herausragend sind, sind am Ende Fan des FC Bayern München.
Ja, also ich bin, ich kann es nicht genau sagen. Also ich hatte schon immer ein Faible dafür, also dort zuzuschauen, schon von klein auf, und fand die Mannschaft einfach cool, die Charaktere, die Spielweise. Natürlich, sicherlich hat es auch mit dem Erfolg zu tun. Natürlich, also ich war auch als Kind ein riesengroßer Fan von Michael Schumacher. Ja, aber der hat auch die Rennen gewonnen. Also ich weiß nicht, ob das einfach am Erfolg liegt, wenn man halt sieht, dass die, wenn Mannschaften oder Idole, wenn die halt gewinnen, Meisterschaften gewinnen, und man selber ja natürlich auch im Jugend-, im Kindesalter gewinnen will, natürlich, dann pusht das natürlich irgendwo, denke ich schon, ja.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zum 6-jährigen Johannes, der also dann zur Leichtathletik geht. Das geht ja nicht sofort los mit Speer. Also Leichtathletik ist ja ein weites Feld. Was waren denn so die ersten Disziplinen? Laufen, Springen, das Übliche, was man als Kind so?
Ja, schon. Also ich jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich das jetzt mit der Leichtathletik-Ausbildung in der heutigen Zeit, was ich da so erkenne, ist es ja heutzutage mehr so Spiel und Spaß. Ja, also die Kinder brauchen Spaß an der Bewegung. Bei uns damals war das schon, es war schon hart, muss ich sagen. Also wir hatten, also nicht, dass wir jetzt irgendwie übertrainiert waren, ganz und gar nicht, aber wir haben viele Dauerläufe auch gemacht. Also wir haben natürlich Sprint- und Sprungtraining gemacht, Hürdentechnik, Wurftechnik, jetzt gerade so im Schlagballwurf haben wir da viel gemacht. Aber wir haben schon konditionell, haben wir da schon echt gut trainiert und war aber sicherlich auch, weil unser Trainer da mehr aus der Laufschiene kam, also mein erster Trainer. Und ja, also jetzt mit der heutigen Leichtathletik verglichen, da war das, glaube ich, schon ordentlich, was man da gemacht hat.
War das aber auch, vielleicht ist das jetzt eine ganz blöde Frage, aber war das vielleicht auch noch ein bisschen so die DDR-Schule?
Definitiv, das habe ich ja dann auch noch bei meiner Trainerin, bei meinem Trainer gemerkt, wo ich dann richtig mit dem Speerwerfen angefangen habe, dass man da auf alle Fälle noch Parallelen dazu sieht. Ja. War ja auch ein Grund, warum ich dann zum Schluss nach Offenburg gewechselt bin.
Genau, die Oma hat gesagt, den Weg sportlich zu gehen bis auf den vorläufigen Höhepunkt in London, das war der WM-Titel, konnte er nur, weil er in Dresden zu Hause war. Er lernte dort am Sportgymnasium und wohnte daheim. Das ist jetzt noch vor dem Wechsel nach Offenburg gewesen, also zu Hause. War das für diese Zeit ideal?
Ja, schon.
Haben Sie die optimalen Bedingungen gehabt für den Start?
Ich denke schon, ja, auf alle Fälle. Also das Grundlagentraining oder das Training, die Trainingsreize, die wir da gesetzt haben in Dresden, die waren schon gut. Also wir haben sehr allgemein trainiert, viel Sprint, Sprung, Krafttraining auch. Also sehr facettenreich, was mir natürlich heute auch noch einen gewissen Puffer gibt. Vielleicht auch einen Vorteil gegenüber den anderen, weil ich einfach weiß, wie ich meinen Körper einzusetzen und zu bewegen habe, gerade in so Sprint-Sprung-Sachen, die ja wirklich auch existenziell fürs Speerwerfen sind. Also es ist ja nicht nur Krafttraining und Technik, das ist ja, so ist es ja nicht. Also da habe ich schon viel mit auf den Weg bekommen, jetzt auch für bis heute. Und es war aber an vielen Stellen dann irgendwann dann doch auch zu viel. Also ich hatte jetzt muss ich überlegen, 2012, da war ich 19, hatte ich einen Ermüdungsbruch im Fuß. Mhm. Also das ist halt ein Zeichen für Überbelastung, ganz klar.
Also vieles nicht immer gleich gut?
Nee, definitiv nicht. Also ich hatte ja auch in Höchstzeiten dann 10 Trainingseinheiten die Woche. Ich würde sagen, von den Umfängen habe ich damals als Jugendlicher, also so mit 18 bis 21 bis zum Wechsel, habe ich von den Umfängen weitaus mehr trainiert, als ich es jetzt eigentlich trainiere. Nur von den Intensitäten setzen mir jetzt ganz andere Reize in den einzelnen Facetten vom Training, was, glaube ich, auch die Leistungsspringer ausmacht und vor allem in der Technik. Also wenn ich es jetzt so vergleiche, dass mir bei den 10 Trainingseinheiten, dass da gerade mal 2 Trainingseinheiten für eine Technikausbildung draufgegangen sind, ist das einfach zu wenig. Und da haben wir jetzt die letzten Jahre, habe ich mit Boris vor allem die letzten Jahre ganz andere Reize gesetzt. Und das ist auch der Garant für den Erfolg.
Dieses Sportgymnasium, auf dem Sie da waren in Dresden, war das cool?
Teilweise. Also ich muss sagen, unter Sportlern ist natürlich immer,
Da war alles, ne? Da waren alle Sportarten.
Da waren ja so gut wie alle Sportarten. Also es gibt auch Sportarten, die wir im Sportgymnasium Dresden nicht bedienen können oder konnten. Also ich Handballer hat man zu meiner Zeit dann gar nicht mehr. Ich glaube auch so Zweikampfsportarten hat man nicht. Wir hatten, glaube ich, teilweise auch mal 1-2 Schachspieler da. Mhm. Ansonsten so die gängigen, also Leichtathletik, Schwimmen, Fußball, Wasserspringen, Kanu, Rudern, das auf alle Fälle. Und ja, natürlich, es ist immer ein Unterschied auch von den Sportarten. Das hat man auch im Sportgymnasium gemerkt. Also vor allem die Fußballer, die ja sowieso Mannschaftssportart sind, die haben natürlich eine ganz andere Community, auch auf dem Sportgymnasium. Die verdienen teilweise auch schon ihr eigenes Geld. Ja, also klar, die kommen dann mit den schönsten Klamotten, mit dem neuesten Handy dann in die Schule. Das ist dann natürlich für einen, der jetzt, ich sag mal, nicht aus einer wohlhabenden Familie kommt oder durch die Leichtathletik ja bei Weitem in dem Alter nie sein eigenes Geld verdient hat. Wenn man dann halt nicht jeden Markengag mitmachen kann, dann, ich würde jetzt nicht sagen, ist man auch teilweise im Abseits, aber man schwimmt halt nicht immer mit, ne? Oder man ist gar nicht möglich, da mit den anderen mitzuschwimmen, und das war schon teilweise auch schwieriger.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen da damals was gefehlt hat? Weil Sie einen anderen Start hatten einfach?
Nee, gar nicht. Also jetzt im Nachhinein betrachtet überhaupt nicht. Ich meine, von meinem Jahrgang her, fällt mir jetzt, oder von meinem Abiturjahrgang, bis auf Tom Liebscher als Kanute und Steffi Kriegerstein, die ja auch mit mir mein Abi gemacht haben, zwar in einer anderen Klasse, aber jetzt direkt aus meiner Klasse fällt mir jetzt keiner an, der jetzt sportlich annähernd die Erfolge gefeiert hat. Und auch aus meinem ersten 10. Klasse-Jahrgang, bis auf ein paar Fußballer, die jetzt, ich glaube, dritte oder vierte Liga spielen, hat es bei Weitem keiner so weit gebracht wie ich. Und da muss ich auch sagen, da habe ich für mich alles richtig gemacht, und da haben vor allem auch meine Eltern alles richtig gemacht. Und ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass der finanzielle Background da keinen großen Unterschied machen muss. Es ist einfach nur die Einstellung von einem selber, was man aus seinem Leben macht.
Aber wenn Sie sagen, dass die mit 16, 17, 18 schon das nötige Kleingeld hatten, um sich eben auch entsprechend auszustatten, ich meine, das ist ja schon ein Thema, ne? Dass also in Deutschland der Fußball im Prinzip über allem schwebt, dass da Millionen drin stecken. Ist das etwas, was Sie beschäftigt, oder sagen Sie, nein, ich habe meinen Sport gefunden, ich habe meinen Frieden damit?
Ja, doch schon. Also es ist ja jetzt auch nichts Neues, muss ich ja...
Das ist ein ständig präsentes Thema.
Ich glaube, man muss eher den Sportarten, die jetzt nicht so gesellschaftlich auch auf der Erfolgsschiene mitschwimmen, die müssen sich vielleicht einfach mal Gedanken machen, was können wir uns denn vom Fußball abschauen, wie können wir uns denn besser vermarkten? Ich glaube, das ist eher der Punkt. Also ich glaube wirklich, dass die Sportarten schauen müssen, viele Sportarten, die haben ja Existenznöte und Ängste, auch konkurrenzfähig, international konkurrenzfähig zu sein, vor allem aber auch die Jugend zu fördern, überhaupt Jugend nachzuziehen für die Vereine dann. Und ich glaube, da muss man, die müssen da schauen, was man sich vielleicht da abschauen kann.
Sie haben ja mal so einen Wahnsinns-Spot aufgenommen. Das war, muss ich direkt schauen, mit den anderen zusammen. Genau, das Video mit Thomas Röhler, Lars Hamann und Andreas Hoffmann. Also schwarz-weiß, das kann man übrigens googeln, das gibt's noch im Netz, ich habe das gefunden, das ist großartig. Da haben wir also vier Modellathleten, die riesige Reifen und Tonnen durch die Gegend werfen. Und es sieht ein bisschen aus wie die Chippendales, Johannes. Das hat ordentlich Aufmerksamkeit gegeben damals für ihren Sport. Jetzt habe ich es auch gefunden, das war 2017. Ist auch ausgezeichnet worden für einen herausragenden Spot auf Social Media. Ist das der Weg? Da muss mal Neues her.
Ich glaube, es kann ein Weg sein. Also Thomas hatte da die Idee, weil er mit Drohne und Kamera, es hat jetzt sowieso ein Faible dafür. Und wir Jungs haben uns dann einen Plan gemacht. Wir waren im Trainingslager in Südafrika und hatten, natürlich trainiert man dann nicht 24-7, sondern man hat auch mal einen Nachmittag oder Abend Zeit. Und dann sind wir das mal durchgegangen, wie wir das machen wollen, wer macht was. Und dann haben wir die Frequenzen geschneidet, zugeschnitten und noch coole Musik drunter gelegt. Und dann ist ja sowas zustande gekommen. Das war für uns eigentlich in erster Linie mehr so ein Gag. Klar wollten wir uns so ein bisschen präsentieren. Wir hatten auch ein gutes Gefühl dabei. War für uns aber fast schon wie so eine Lehrgangsmaßnahme. Also so ein Coming Together. Ja, ich meine, selbst im Trainingslager, man sieht sich zwar, aber man kommt dann bei solchen Sachen als Team nochmal ganz anders zusammen. Und das war eigentlich einfach für ein Team-Spirit eine coole Sache, weil wir echt eine Menge Spaß bei dem Dreh hatten und echt viel gelacht haben. Also wenn ich da Andreas sehe, wie er sich die Wasserflasche über den Kopf schüttet da, also das sah ja schon ziemlich sexy aus, ne? ich glaube, das können schon so Sachen sein. Also über Social Media läuft das sowieso alles. Es ist aber auch alles so schnelllebig und wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, ich glaube, die Sportarten an sich müssen dann mit den Sportlern einfach eng zusammenarbeiten. Ich glaube, die Sportler haben manchmal sogar die besseren Ideen als die Verbände oder als die Agenturen, die dann die einzelnen Sportarten vermarkten. Ich glaube, wenn man da zusammenkommt und kann man schon oder mehr brainstormt zusammen, sich mehr Gedanken macht, kriegt man viel coolere Sachen auf die Reihe, um dann halt auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Ich meine, wir haben es dieses Jahr auch gesehen in der Corona-Phase. Hatte ich natürlich auch Glück, dass mir da die sportliche Leistung zugute gekommen ist und dass halt gerade auch im Fußball bis auf Champions League dann auch nicht mehr viel lief. Ne? Und ich meine, ich wäre schön blöd, wenn ich das halt auch nicht ausgenutzt hätte.
Mhm. Jedenfalls ist dieser Spot ungefähr eine Minute lang hocherotisch. Also es ist, ist Wahnsinn. Aber sowas bringt natürlich auch nur was, wenn da was dahinter steckt. Also ne, es kann jetzt nicht irgendjemand machen, sondern sollte vielleicht auch schon eine gewisse sportliche Leistung vorhanden sein. Und die kam bei Ihnen eigentlich erst so richtig nach dem Wechsel nach Offenburg zum Bundestrainer, zu Boris Obergföll. Einmal quer durch die Republik von Dresden aus. Ich habe nachgeschaut, sind genau 622 Kilometer mit 21 Jahren. Das war 2014. Jetzt machen das natürlich viele junge Menschen, dass sie irgendwann von zu Hause weggehen. Und dennoch glaube ich, dass es für jeden ein Einschnitt ist im Leben, wenn er seiner Heimat erstmal auf Wiedersehen sagt. Was war das für eine Zeit?
Oh, ja, ich muss immer mit dem Schmunzeln zurückdenken, weil ich mich noch genau, das war zu meinem Geburtstag, zu meinem 21. Geburtstag, wo ich meinen Eltern gesagt habe, wir müssen da übrigens nochmal über was reden. Ich habe da so eine Idee im Kopf, weil ich gemerkt habe, dass ich in Dresden nicht mehr weiterkomme und auch nicht so zufrieden bin, mit dem Training zufrieden bin und weil ich für mich einfach auch ein höheres Potenzial gesehen habe, was ich halt für mich für meiner Meinung nach halt in Dresden nicht mehr erreichen konnte. Ja, und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich habe vor, nach Offenburg zu ziehen. Ich habe vor, mit dem Boris zu sprechen und will ihn fragen, ob ich bei ihm trainieren kann. Haben mich meine Eltern natürlich erstmal in den Geist angeguckt und haben gesagt, ja, jetzt mach du erstmal, kannst ja mal, mach mal Schritt für Schritt und mach mal langsam. Und ich so, ja, aber wäre so mein Ziel. Und da haben sie auch gesagt, ja, wie willst du das alles vorstellen? Und ich so, ich will dieses Jahr Leistung bringen und vielleicht kriegt der Boss hin, dass ich irgendwie in eine Sportfördergruppe der Bundeswehr reinkomme. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Auszubildender bei der Landespolizei in Sachsen. Ja, und dann habe ich einen Boss drauf angesprochen, ob wir dann im Trainingslager mal Zeit hätten für ein Käffchen und dann uns da mal drüber zu unterhalten. Und da habe ich ihm das alles so gesagt. Und da hat er auch gesagt, Jojo, dich würde ich mit Kusshand nehmen. Und ich so, puh, okay, das war ja schon der erste kleine Ritterschlag. Man muss dazu sagen, ich war vor meinem 21. Geburtstag im Februar schon 2 Wochen mit dem Boris im Trainingslager, weil halt auch kein Heimtrainer mit da war. Da hat er uns dann also mich und Lars damals, komplett alleine betreut. Und da war ich halt komplett angetan von dem Training und von, also wie er als Trainer das Techniktraining gestaltet, wie er auf den Athleten einfühlen kann, wie er da Rücksicht drauf nimmt, auch, also es war einfach wahnsinnig. Und
was kann der, was die Trainer in Dresden nicht konnten?
Boris kommt aus dem Speerwerfen. Zu dem Zeitpunkt damals, einfach dieses Einfühlvermögen, ja, also einfach zu wissen, was vielleicht zu viel im Training, bei uns war es halt einfach immer zu viel, und einfach wie er einem die Technik halt auch beibringen kann. Er kann natürlich auch viele Sachen noch vorzeigen und dadurch, dass er natürlich aus Erfahrung spricht, kommt das beim Athleten auch immer anders voran. Und dann hat er natürlich, war einer mit der ersten, der mit Videoanalyse in jedem Training zusammengearbeitet hat. Also er stand bei jedem Trainingswurf mit der Kamera am Abwurf und hat gefilmt und hat gesagt, jojo, jetzt war das halt gut und das war halt nicht so gut. Und da hattest du direkten Feedback, ja. Und das dringt ganz anders zum Athleten durch und dementsprechend konnte ich mich selbst da in den 2 Wochen ganz anders weiterentwickeln. Das war für mich damals schon ein riesiger Leistungssprung, den ich da gemacht habe, den ich dann aber auch relativ schnell in Dresden wieder innerhalb von 4 bis 8 Wochen wieder verloren habe. Und da habe ich auch gesagt, also irgendwas läuft da jetzt in Dresden falsch. Also da werden einfach die falschen Akzente und die falschen Reize gesetzt. Ja, und wie gesagt, dann habe ich Boris drauf angesprochen. Dann konnte ich Gott sei Dank 2014 knapp 80 Meter werfen, 79, 75 waren es damals. Und daraufhin bin ich dann auch in die Bundeswehr gekommen und war dann zweimal in Offenburg, habe mir das alles angeschaut und gesagt, perfekt, Wohnung hat auch gestimmt. Die hat Boris auch noch organisiert gehabt teilweise. Und ja, dann war ich dann nach meiner Grundausbildung 2014, Mitte Oktober, bin ich dann direkt runter nach Offenburg und habe dann mein Training aufgenommen. Und dann ging das ja Schlag für Schlag.
Die Ausbildung bei der Landespolizei in Dresden, die haben Sie ja nicht abgeschlossen.
Die war in Leipzig, die habe ich dann nach einem Jahr, habe ich dann meine Entlassung beantragt. Genau. Und klar, die waren natürlich alle nicht so amused darüber. Aber die Zusicherung von der Bundeswehr hatte ich schon. Da war ich dann, also trotz, dass ich halt noch Saison hatte, war ich eigentlich, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich da im Auto saß. Also nach Leipzig hin, Sachen abgeben, zur Musterung, ich glaube, Musterung in Erfurt gehabt und in Dresden damals meine Aufnahme in die Bundeswehr beantragt, etc. pp. Also das waren so 2, 3 Wochen, das ging auch relativ Schlag auf Schlag. Das war, ich glaube, das habe ich alles im August erledigt. Und dann war ich halt auch nochmal eine Woche unten in Offenburg, um mir das nochmal genau anzuschauen, um mir die Wohnung anzuschauen. Also das war eigentlich eine geile Zeit, weil ich eigentlich nur unterwegs war. Also ich war nur unterwegs, habe da nochmal einen Wettkampf gemacht, habe parallel noch trainiert und habe parallel noch das alles über die Bühne bekommen, dass das bei der Landespolizei mit Entlassung klappt und dass das halt bei der Bundeswehr mit der Sportfördergruppe klappt. Also es war, ja, und ich hatte einfach so eine riesengroße Vorfreude. Und
Aufbruchsstimmung.
Ja, total. Klar, meine Mama, also mein Papa, der Papa hat gesagt, ja, du machst dein Ding. Mama wusste auch, dass ich da mein Ding mache, aber klar, wie das halt für so eine Mama ist, ne, wenn sie ihren Großen von nicht mehr daheim hat, das war für sie dann schon auch schwierig. Also da floss, glaube ich, auch die ein oder andere Träne. Aber ich war einfach, ja, diese Genugtuung ist vielleicht das falsche Wort, aber diese riesengroße Freude dann 2017 bei dem Weltmeisterschaftstitel, dass du gesagt hast, ey, du hast innerhalb von drei Jahren bist du von einem fünften Platz von der deutschen Meisterschaft über einen siebten Platz bei der WM 2017, über einen vierten Platz bei den Olympischen Spielen 2016 bis zum Weltmeister und zum deutschen Rekordhalter. Und da hatte ich das Glück, dass Mama und Papa auch in Luzern damals da waren, wo ich die 94,44 Meter geworfen habe. Das war einfach, die haben gesehen, der Jojo macht das, die waren unglaublich glücklich, stolz, vor allem aber auch auf mein Umfeld, was ich mir hier in Offenburg geschafft habe und natürlich auch so mit so viel Dankbarkeit auch gegenüber Boris und überhaupt auch Christina, also Oberförster, mit so großem Dank verbunden, das war phänomenal, ja, also vor allem auch für meine Eltern, das war richtig schön, denen da was zurückzugeben, was sie mir da die ganzen Jahre über, wie sie mich da begleitet haben und natürlich auch unterstützt haben. Also so ein Trainingslager, auch in Südafrika 2014, das haben sie auch zur Hälfte mitfinanziert. Mhm. Ja, und es waren natürlich finanzielle, schon so ein Trainingslager in Südafrika ist nicht billig. Das war natürlich so finanziell, was meine Eltern auch nicht so gerade aus der Hosentasche schütteln konnten. Ne? Da mussten sie für sich selber auch, ja, für mich dann auch immer viel, ja, Entbehrungen auf sich nehmen. Ja. Mhm.
Aber Sie sind in der Sportfördergruppe der Bundeswehr dann gewesen. Was heißt denn das eigentlich konkret, wenn man Sportsoldat ist?
Boah, also ich muss sagen, es ist ein echt entspanntes Dienstverhältnis. Also ich bin da unendlich dankbar, dass es sowas gibt. Einen großen Dank da an die Bundeswehr, die das ermöglicht hat. Ich bekomme meinen ganz normalen Wehrsold jeden Monat. Mhm. Ich bin jetzt Stabsunteroffizier und habe natürlich auch meine Präsenzphasen bei der Bundeswehr, meine Lehrgänge, die ich zu absolvieren habe.
Das heißt, man muss gewisse Zeit auch dort sein.
Genau.
Wie viel ist das?
Oh, das lässt sich pauschal nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie die Höhepunkte fallen. Jetzt gerade so vor Olympia ist natürlich dann auch kein Lehrgang für uns geplant, also für die Sommersportler. Die Grundausbildung, die ging 6 Wochen. Dann hatte ich 2015 keinen Lehrgang. Da war ich dafür dann bei den Militärweltmeisterschaften in Südkorea für 2 Wochen im Oktober. 2016 hatte ich dann meinen Unteroffizierslehrgang, also meinen Feldwebel-Anwärterlehrgang. Der ging dann 8 Wochen. Also das war, ja, es waren 2 Monate, das war schon eine längere Zeit. Dafür hatte ich dann 2017 nach der WM nix und 2018 war ich dann in Sonthofen für meine Trainer C-Lizenz über die Bundeswehr. Der ging 4 Wochen. Und dann melde ich mich natürlich ab und an dann auch in meiner Stammkompanie in Mainz. Mhm. Ich bin ja bei der Sportfördergruppe in Mainz angestellt oder und ja, da muss ich mich natürlich auch erstmal melden, aber wir schicken jeden Monat unsere Trainingspläne hin, aber es ist wir haben da wirklich die besten Freiheiten, meiner Meinung nach, unsere sportliche Tätigkeit auszuüben. Wettkämpfe, Trainingslager, alltägliches Training, das ist echt phänomenal.
Und eine Unterstützung, die Sie sich von anderer Seite auch mehr wünschen würden?
Wie meinst du das jetzt genau?
Naja, also wenn monatlich das heißt es der oder das sollt, der wer sollt auf dem Konto eintrifft, ist das natürlich eine wertvolle Unterstützung.
Ja, definitiv. Aber
man hört ja immer wieder von auch wirklich herausragenden Athleten, dass es finanziell eigentlich, ich sag mal ganz platt, sich nicht lohnt.
Ja, klar. Ich glaube, es kommt dann bei den Sportarten teilweise auch auf die Außendarstellung der einzelnen Sportart an. Ja, wie kann sich eine Sportart vermarkten? Da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass es für viele schwierig ist. Dann hat ja die Sportfördergruppe der Bundeswehr auch nur begrenzte Anzahl von Plätzen pro Sportart. Also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber je nach Sportarten, je nach der Größe einer Sportart oder nach Athletenanzahl hat die Sportart natürlich auch mehr Plätze zur Verfügung. Klar, und dann kann sich natürlich auch nicht jeder mit der Bundeswehr identifizieren. Klar, es kann sich auch nicht jeder mit der Bundespolizei oder mit einer Landespolizei identifizieren, wo es auch Sportfördergruppen gibt. Es ist.
Aber können Sie das? Können Sie sich mit der Bundeswehr?
Definitiv. Ja. Also definitiv. Also ich vertrete mein Land bei nationalen Meisterschaften. Also vertrete ich mein Land als Soldat oder als Sportsoldat definitiv. Also ich, es ist auch einfach mal schön, dann auch bei der Bundeswehr zu sein, um einfach noch mal einen anderen Blick zu bekommen. In einer Gruppe da auch zu marschieren.
So auf, richtig auf im Gelände mit dem Rucksack?
Ja, na klar, gibt's auch alles, natürlich. Also wir werden zwar schon sehr mit Samthandschuhen angefasst, das muss ich schon sagen, aber gewisse Sachen, ob das jetzt Schießübungen sind oder sowas, das müssen wir natürlich auch machen. Und das ist auch einfach, es ist eine andere und eine schöne Abwechslung, ja, auch mal diesen Drill. Also für mich ist es kein Problem, weil ich drill mich eigentlich jeden Tag im Training, ja. Von daher, da bin ich auch in meinem Element. Also ich bin bei der Bundeswehr wirklich da auch in meinem Element.
Was natürlich hilft auch bei dieser Vermarktung oder im Marketing generell, ist der sportliche Erfolg. Das haben wir ja vorhin auch schon ganz kurz gesagt. Und da hilft ein Weltmeistertitel vermutlich auch. London 2017. Zunächst mal der größte Moment bisher.
Würde ich gar nicht so sagen. Ich würde fast sagen, dass die 97,76 Meter sportlich bisher.
Zu denen kommen wir später noch, das war ja gerade erst. Aber so vom Event her, das war keine ganz einfache Zeit für Sie. Auch privat.
Ja, also bei meiner Mama wurden ein paar Wochen vorher ein aggressiver Hirntumor festgestellt. Und eigentlich war geplant, dass meine Family, also meine Eltern da eigentlich in London mit dabei sind und im Stadion sind. Das wäre natürlich phänomenal gewesen. Mein Papa hat es leider nur geschafft, dann im Stadion zu sein in London. Und meine Mama hatte, ich glaube, 1-2 Wochen vorher die erste Hirn-OP gehabt und hat sich dann erst im Krankenhaus und wo ich dann das WM-Finale hatte, dann daheim vom Fernseher erholt. Also sie war daheim, aber hat das Event natürlich gesehen. Und klar, wo das dann halt, also nach dem letzten Versuch, wo das dann feststand, Weltmeister. Und ich sehe meinen Papa dann dort in der Menschenmenge, den ich fast noch nie weinen sehen habe. Also das war schon Schmerz und immenses Dankbarkeitsgefühl und die Glücksgefühle, alles gemischt. Also es war wahnsinnig intensives Gefühl. Und natürlich, also rein an sich, die WM dort im Olympic Stadium dort in London bei 50.000, 60.000 Menschen, der letzte Wurf, wo alles stillstand und nur alle auf meinen letzten Wurf geschaut haben und 50.000, 60.000 Leute da Bambule machen, das war schon krass.
Aber wie haben Sie das weggepackt, diese persönlichen Sorgen? Oder hat Sie das vielmehr sogar angetrieben, weil Sie es für jemanden gemacht haben?
Ja, auf alle Fälle, das teilweise auch. Ich wusste, okay, Mama geht's schlecht. Auf der anderen Seite habe ich es vielleicht auch ein bisschen verdrängt. Es war, glaube ich, so, ja, ich kenne ja Mama und ich komme sehr extrem nach Mama. Also Mama war immer, also die hatte Multisklerose, die hatte Herzinfarkt, also die der hat das Leben schon einige Streiche gespielt und die ist immer wieder aufgestanden und hat sich immer wieder zurückgekämpft ins Arbeitsleben. Sie war ja Grundschullehrerin, auch eine tolle Grundschullehrerin. Und da habe ich das, glaube ich, eher so gesehen nach dem Motto, ja, die Mama, die macht das schon. Also die macht auch den Hirntumor zunichte, ja. Die haut den weg, so nach dem Motto. Und genauso ging es mir dann. Ich so, okay, die Mama, die packt das und du packst das jetzt bei der WM in London auch. Und dann gibst du ihr trotzdem was zurück, wenn sie halt daheim sich erholen muss, gibst du ihr halt damit was zurück. Das hat natürlich alles mit reingespielt. Aber ich hatte auch schon so nach dem ganzen Jahr 2017, also rein jetzt das Private mal ausgegrenzt, sportlich gesehen, gab es für mich 2017 keinen anderen Weltmeister als mich. Also ich habe mich schon vor und nach der Quali als Weltmeister gesehen. Weil ich einfach wusste, dass ich so ein Riesenpotenzial habe, dass ich die da halt alle kaputt mache.
Das ist interessant. Dieses Visualisieren des Erfolges, das habe ich mit Bastian Schweinsteiger zum Beispiel in Rio erlebt, ja, der mir ab der Vorrunde erzählt hat, wen sie als nächstes schlagen. Der hatte den Titel im Kopf schon gewonnen. Funktioniert das?
Ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf die Saison drauf an. Also ich hatte 2017 einfach so ein großes Selbstvertrauen, auch so ein Selbstbewusstsein auf mein Potenzial, dass ich das dann einfach so abrufen konnte. Das war ist dann auch viel leichter, das abzurufen, weil man einfach in so einem Flow ist, wo man ganz genau weiß, du kriegst es einfach hin, egal was kommt, du kriegst es heute hin, ja. Und dann läuft das. Also das ist dann, die Automatismen sind dann einfach so da. Das ist das ist also sportpsychologisch schon sehr interessant. 2018 und 2019 fiel mir das natürlich schwer durch die Verletzungen, die ich hatte. Mhm. Und ich bin jetzt dieses Jahr, einfach weil ich halt auch gesund geblieben bin, einfach wieder in diesen Flow gekommen. Sonst hätte ich auch nicht diese 9 Siege in Folge feiern können und auch nicht die 97 Meter werfen können dieses Jahr. Also man kommt dann einfach in so einen Flow rein, wo das dann einfach so einem so leicht von der Hand geht und wo man dann vielleicht auch das auch anders visualisieren kann vorher und sich dann sicher ist, dass man das auch packt.
Was hat sich denn dann trotzdem durch diesen WM-Titel in ihrem Leben verändert?
Ja gut, ich war dann damals 24. Das war die einzigste deutsche Goldmedaille bei der WM. Mhm. Und dementsprechend, wir hatten ja richtig gute Einschaltquoten bei dem WM-Finale, weil wir natürlich 3 Medaillenaspiranten hatten. Also mit Thomas und Andi noch im Feld, die ja leider ein bisschen unter ihren, sich unter bisschen unter Wert verkauft haben.
Aber für den Zuschauer ist das toll. Wir wissen immer, einer wird eine Medaille holen.
Ja, natürlich. Und es wäre natürlich cooler gewesen, wenn wir da 2 oder sogar 3 Medaillen gemacht hätten. Egal wie jetzt mal die wer jetzt welche Farbe um den Hals gehangen bekommen hätte. Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen auf deine Frage.
Alles gut.
Wie der
WM-Titel, nein, das ist schon, wir schneiden gar nichts raus. Was so ein WM-Titel mit dem Leben macht, die Aufmerksamkeit, die natürlich danach kommt, ist die nachhaltig oder ebbt das dann irgendwann wieder ab? Aber ich meine, nimmt einem ja niemand wieder weg, diese Goldmedaille.
Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch ein Fehler, dass man das, das kann was Gutes und was Schlechtes haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, so eine Goldmedaille einfach im Rücken zu haben. Sich darauf auch zu besinnen. Ich besinne mich eigentlich viel zu selten darauf. Einfach dieses Wissen, dass ich meine Goldmedaille gewonnen habe. Ich meine, es ist halt jetzt mittlerweile auch schon 3 Jahre her, ne? Was aber auf der anderen Seite auch wieder gut ist, wenn man sich halt nicht täglich darauf besinnt, dass man halt 97 Meter geworfen hat oder dass man halt nicht Weltmeister war, weil man halt, also ich setze mir dann halt direkt immer neue Ziele. Ich will direkt weiter. Ich will mich da jetzt nicht ausruhen oder da verweilen, sondern ich will dann halt direkt zum nächsten Step. Aber klar, die Aufmerksamkeit steigt, die mediale Aufmerksamkeit, das nimmt man dann auch gerne mit, so gut es geht. Ist natürlich auch ein bisschen stressig und man muss auch ein bisschen aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess, den man dann mit der Zeit dann auch durchschreitet. Und ja, klar, wie es halt in der Leichtathletik ist, das ist halt saisonal, ne? Also dann bringt man halt Leistungen von April, Mai bis August, September und dann über den Winter ist halt Ebbe.
Aber Sie sind auf jeden Fall ein Kandidat für solide Würfe über 90 Meter, sagen aber auch, es geht theoretisch noch viel weiter. Wie weit denn?
Ja, das ist was ich überhaupt nicht abschätzen kann. Also ich muss jetzt wieder den Wurf aus Chance aufnehmen, wo halt schon vieles zusammengepasst hat, wo man immer auch noch in der Technik ein paar Reserven entdeckt, wo man aber vielleicht, wie ich es auch schon gesagt habe, in der von den Rahmenbedingungen halt vielleicht Reserven entdeckt. Gerade so was so Wind anbelangt, natürlich kann bei uns auch eine große Rolle spielen, ja. Und da vergleiche ich auch gerne nochmal meinen Wurf mit dem von Jan Gilesny in Jena, von seinem Weltrekordwurf. Und Boris war halt da live dabei. Der hat bei dem Wettkampf mitgeworfen und hat gesagt, da war halt abartig geiler Rückenwind, ja. Und wenn ich dann den Rückenwind auf meine 97 noch mit draufpack, dann weiß ich nicht, wie weit es geht. Ob es dreistellig wird, ob es Weltrekord wird.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist es denn überhaupt gut, wenn es so weit gehen würde? Also es gab ja schon mal einen, der viel weiter ging. Da sind wir bei Uwe Hohn aus der DDR. 20. Juli 1984, 104,80 Meter. und der Speer landet direkt im Anlauf der Stabhochspringer. Danach hieß es, okay, das können wir leider nicht mehr machen, ist viel zu gefährlich. Da hat es auch schon einige wirklich schwere Unfälle gegeben. Das gehört ja zur Wahrheit dazu und deswegen ist seit dem 1. April 86 ein neuer Speer vorgeschrieben. Schwerpunkt verlagert sich. Deswegen beendet der Speer eine Kurve im Sturzflug am Ende und deswegen 10 bis 15 Meter früher als die bisherigen Speere. Frage, wenn sie jetzt wieder zu weit werfen, dann schrauben die am Ende wieder an diesem Speer rum?
Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also es sind ja, jetzt muss ich ja erstmal nochmal diese Leistung vielleicht irgendwann mal bestätigen und selbst das ist ja, das sind ja drei riesengroße Fragezeichen dahinter, eben weil da so viel zusammenkommen muss und es ist bei Weitem nicht alltäglich, dass man solche Würfe sieht, wenn man sie überhaupt im Leben noch einmal hinbekommt. Und das muss man einfach ganz realistisch einschätzen. Also da den Speer jetzt zu ändern, falls jemand mal 100 Meter werfen sollte, ja, zumal die starten ja jetzt alle in der Regel auf, wie lang sind die, 105, 110 Meter in der Regel. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich sehe mich auch nicht in der Lage, die nächsten Jahre jeden Wettkampf auf 95 Meter plus zu beenden. Das ist einfach utopisch. Das funktioniert einfach im Speerwerfen nicht. Und deswegen kann ich mir da eine Änderung vom Speer auch nicht vorstellen. Und selbst wenn, dann ist es halt so. Dann muss man sich auf die gegebenen neuen Rahmenbedingungen wieder neu drauf einstellen.
Das also ist so. die Maßnahme ist damals auch gar nicht so richtig gut angekommen. Die Kritik lautete, man braucht keine Supertechniker mehr, sondern eher Muskelmänner, die dann das Teil nach vorne dreschen. Wenn ich mir allerdings die Speerwerfer so anschaue, da haben wir also Johannes Vetter oder Andreas Hoffmann. Das sind eher die Muskelmänner. Ein Thomas Röhler, Olympiasieger von Rio. Das ist ein eher, ich möchte fast sagen, filigraner Speerwerfer, genauso wie Jan Selesny, der Weltrekordhalter. Der wiegt auch keine 90 Kilo. Was braucht es denn nun?
Das ist halt im Speerwerfen, das ist auch der Reiz am Speerwerfen, dass es so individuell ist. Also für den Laien vielleicht nicht sichtbar, aber jetzt wenn wir jetzt biomechanische Untersuchungen machen oder das Ganze auf Highspeed-Kameras, wenn wir die ganzen Würfe zerpflücken würden, da würde man bei jedem Speerwerfer auf der Welt viele Unterschiede sehen. Also jeder hat da seine eigene Art oder seine Eigenart, ja, weit zu werfen. Und da ist es gerade egal, ob man 85, 95, 105 oder 115 Kilo wiegt. Also es gibt da beim Speerwerfen viele Wege, die nach Tokio führen, in dem Falle, oder halt Richtung Weltrekord führen. Also das ist ja auch sowas, wo man halt jetzt auch schwer sagen kann, man muss den Speer jetzt nochmal komplett umbauen, dass er halt dann irgendwann mal wirklich limitiert auf 90 oder 85 Meter ist. Und ich meine mal ganz ehrlich, für die Leichtathletik und ich glaube, wäre es ein riesengroßer Verlust, wenn man keine 90 Meter Würfe mehr sehen würde.
Das stimmt. Es sind bei Ihnen auf jeden Fall konkret 103 Kilo?
Ja, zurzeit ein bisschen weniger.
Nämlich?
Oh, zurzeit glaube ich so 101 Kilo. Es war über die Saison noch ein bisschen weniger. Es war so um die 100 Kilo. Also ich habe nochmal ein bisschen Masse verloren. Aber ich werde bestimmt im Winter dann kurz auf 105 Kilo wieder hochgehen. Das geht dann recht schnell, wenn das Krafttraining wieder richtig losgeht. Und dann wird es im Sommer dann wieder so auf 100 bis 103 Kilo runtergehen. Also es schwankt immer so plus minus 5 Kilo.
Wenn das Krafttraining wieder richtig losgeht. So, wie sieht denn so ein Training aus?
Ja, wie viel?
Also wir haben ja vorhin schon gelernt, der Umfang, Boris Obergföll hat das Kunststück fertiggebracht, den Umfang zu reduzieren, mehr an der Technik zu arbeiten. Und wenn ich das zwischen den Zeilen richtig herauslese, gibt es natürlich auch eine Ebene zwischen Ihnen beiden, die unheimlich gut passt. Ne?
Definitiv. Also das ist, glaube ich, mir das Wichtigste. Ich komme nach dem Typ her auch sehr, sehr im Boris ähnlich. Also rein von der Statur, rein wie wir Dinge sehen, nicht nur sportlich sehen, sondern auch im privaten, im alltäglichen Leben sehen, sind wir uns schon sehr ähnlich. Und ja, vor allem aber was das Training betrifft, profitiere ich natürlich enorm von seinen Erfahrungen. Und ja, wie sieht so ein tägliches Training aus? Also wir machen in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche ein Krafttraining, wo man noch Sprints und Sprünge mit einarbeiten und machen dann noch 2 bis 3 Technikeinheiten. Und vielleicht noch eine zusätzliche allgemeine Einheit, wo wir mal turnen gehen, wo wir ja, an, ich sag mal, diesen kleinen Muskelgruppen zur Stabilisation arbeiten, ob das jetzt Schulterkraft ist beim Turnen, ob das Rumpfstabilität ist, solche Sachen. Also je nachdem, wo die Reserven liegen. Letztes Jahr nach der Fuß-OP lag natürlich der Fokus mehr auf der Stabilität vom Fußgelenk, auch vom linken, also vom Stemmbein, eben weil da halt so enorme Kräfte wirken. Es kommt immer drauf an, wo jetzt gerade die größten Reserven liegen und wo man halt vielleicht mal das Training ein bisschen nachjustieren müssen. Also bei uns, man kann bei uns, und das ist auch das Gute, was auch da ein riesengroßer Gegensatz zu Dresden damals ist, man kann bei uns nicht jedes Jahr aufs gleiche Jahr setzen. Also Trainingspläne kann man nicht aufs kommende und aufs übernächste Jahr draufsetzen. Das funktioniert nicht. Das ist immer was anderes.
Also selbstverständlich besteht so ein Training nicht nur aus, wir werfen einen Speer, sondern da ist ganz viel andersrum, außenrum dabei. Wie viel Prozent macht das Werfen als solches aus?
Das ist auch ganz schwer abzuschätzen. Es kommt ganz auf die Wochen an. Natürlich werden wir jetzt in der Vorbereitung viel mit Medizinballwürfen arbeiten. Da kann es schon mal so sein, dass wir auf 1.000, 1.500 Würfe nur mit dem Medizinball kommen. Dann kommen vielleicht noch ein paar Kugelwürfe dazu. Dann haben wir natürlich mit unserem Krafttrainingsgerät, kurz KTG, was die Firma Herrnknecht entwickelt hat, da noch was Spezielles. Also für alle, die sich das nicht vorstellen können, könnt gerne auf meine Instagram-Seite schauen. Da haben wir so ein riesengroßes Gerät, wo man Gewichte an den Sperrgriff drauf platzieren kann, wo man dann halt speziell an der Wurfkraft nochmal arbeitet. Also
ist das dieses Gardinenstangenartige?
Genau.
Als Christina Oberquell im Studio war bei mir, hat sie mir das gezeigt.
Richtig.
Das hat Boris selber gebastelt, oder?
Er hat es mit entworfen und die Firma Herrnknecht, die hat es dann gebaut.
Das geht so schräg hoch?
Genau, richtig, an einem gewissen Winkel halt abgestimmt. Dann hat man halt einen Sperrwurfgriff richtig dran und kann da dann halt Gewichte noch auf den Schlitten, den man dann hochwirft, platzieren.
Herrlich.
Also da kann es auch mal sein, dass man da in der Woche davon halt 300-400 Stück machen und dann zusätzlich noch mit Kugelwürfen. Also es gibt Wochen, da hat alleine nur, also der Wurfanteil bestimmt mal 50-60%, dann hat er vielleicht mal nur noch jetzt auch in der Saison. Also es kommt ja ganz, wenn ich jetzt auf die Saison jetzt zurückblicke, in diesen knapp sieben Wochen, wo ich ja 10 Wettkämpfe durchgezogen habe. Da wirft man dann daheim auch nicht mehr viel. Da habe ich vielleicht daheim an sich noch ein, zwei Mal einen Speer in die Hand genommen. Ansonsten habe ich den Speer nur bei den Wettkämpfen in die Hand genommen. Ja, da tippt man das Training ganz kurz nochmal an und lässt, ich sag mal so salopp, die Form ein bisschen kommen. Ja, also da ist es so facettenreich, ja. Das nervale System, was ja so hoch bei uns als Schnellkraftsportart beansprucht wird, das braucht ungefähr 72 Stunden, bis sich das wieder regeneriert. Das heißt, auch zwischen den Trainingswürfen oder auch so Schnellkrafteinheiten muss man natürlich auch ein bisschen Ruhe ranlassen. Ja, da sitzt man dann daheim und denkt eigentlich, eigentlich ist man fit, warum trainiert man nicht? Wenn man dann aber zu schnell einen Sperr wieder in die Hand nimmt, merkt man, dass da halt die Technik drunter leidet, weil man es einfach nicht mehr ansteuern kann.
Also kontraproduktiv. Aber dieses Krafttraining, nur mal, also ich habe mit Christina Schwanitz da mal drüber gesprochen, die das total begeistert macht. Also sie sagt, mit Gewichten trainieren, was Größeres gibt's für sie gar nicht. 180 Kilo Kreuzheben oder so, ja. Das, ne, kommt hin. Was packen Sie so drauf?
Oh, das kommt ganz auf die Übung drauf an. Also beim Reißen jetzt, ich reiße ja nicht von unten wie so der klassische Gewichtheber, sondern von der Hüfte. Da habe ich jetzt dieses Jahr 130 Kilo gerissen, was schon ziemlich stark ist. Beim Bankdruck komme ich auch über 200 Kilo. Also das sind schon auch Gewichte, gute Gewichte, die man da bewegt, ist natürlich auch, ja, das Gesündeste wird es auch nicht sein, ne? Also man muss ja dann auch immer eine Balance finden zwischen der Gesundheit und vor allem auch, was braucht man überhaupt fürs Speerwerfen? Natürlich ist beim Kugelstoßen, die Kugel bei den Männern ist mit 7,26 Kilo natürlich ein bisschen anders als ein 800 Gramm Speer. Das heißt, bei uns ist halt auch immer die Frage, was bringen über 200 Kilo im Bankdruck? Bringt das dann 100 Meter im Speerwerfen oder reichen auch 150 Kilo, um halt Weltrekord zu werfen? Das ist halt zum Schluss muss der Speer fliegen. Also ich hatte jetzt auch in den letzten Jahren, wo ich natürlich enorme Trainingsdefizite hatte, gerade so im letzten Jahr, wo ich bestimmt nur 30-40% von meinen Trainingswürfen absolvieren konnte, weil ich halt so Schmerzen im Fuß hatte und weil es ja ohne Spritzen und so weiter gar nicht ging bis zur WM in Doha, konnte ich ja dann trotzdem in der Quali mit 89 Metern, in Minsk habe ich noch 90 Meter geworfen davor, und im Finale ja dann wenigstens noch Bronze geholt. Also was braucht man überhaupt, um weit zu werfen? Das ist ja auch immer die Frage.
Auf jeden Fall geben Sie alles für Tokio. Was machen wir denn jetzt mit Tokio? Es ist also, lassen Sie uns mal Ihren Gedanken teilhaben, wenn Sie an die Olympischen Spiele im kommenden Jahr denken, die auf jeden Fall erstmal verschoben worden sind. Und wenn wir uns in der Welt momentan so umschauen, sind Sie zuversichtlich, dass das stattfinden wird? Trauen Sie sich überhaupt eine Prognose zu oder sagen Sie, jetzt warten wir doch erstmal ab?
Ja, es ist anhand der Lage halt immer schwer zu sagen. Also wir wurden ja dieses Jahr ein bisschen vertröstet, dass es zumindest verschoben wurde, dass es halt nicht komplett abgesagt wurde. Natürlich hat es auch lange gedauert, ehe dann überhaupt die finale Entscheidung, was man denn jetzt eigentlich mit Olympia dieses Jahr anfangen, hat ja auch echt lange gedauert, hat ja auch zu Kritiken geführt und zu Diskussionen. Wir haben jetzt, glaube ich, über den Sommer auch recht schnell, ob es jetzt die Bundesliga war, ob es in die Leichtathletik war, auch in teilweise anderen Sportarten. Die Ruderer sind ja jetzt Europameister geworden im Ruderachter, ja. Also selbst die konnten wieder aufs Wasser. Also man sieht ja in Sportarten, dass mit einem ordentlichen Hygienekonzept Sport möglich ist. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn Olympia natürlich eine größere Hausnummer ist. Aber ich glaube, wenn man da, und ich meine, die Leute, die das organisieren, die haben jetzt genug Zeit. Ja, die müssen halt da für jeden Worst Case einfach ein ordentliches Hygienekonzept auf die Beine stellen. Egal, ob das jetzt mit internationalen Zuschauern vor Ort, ob es nur mit japanischen Zuschauern oder ob es ohne Zuschauer ist. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Olympia nicht stattfindet. Ich will es mir nicht vorstellen. Und ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl, dass wenn die Leute sich da jetzt reinknien und sich die Arbeit machen und da ordentliche Hygienekonzepte auf die Beine stellen, je nachdem auch, wie es nächstes Jahr ausschaut. Ne? Also wenn die Pandemie natürlich weltweit also riesengroße Ausmaße nimmt, dann ist es zum Schluss muss halt das Gemeinwohl das gesichert sein. Das ist ja Fakt. Also ich glaube, da geht jeder mit d'accord. Aber für mich ist es, glaube ich, ein wichtiges Ausrufezeichen, gerade so wie auch, egal welche Wettkämpfe, welche Ligaspiele dieses Jahr stattgefunden haben, war es ein wichtiges Zeichen für die Gesellschaft, dass ein bisschen Normalität da ist und dass man sich auch an Erfolgen ein bisschen hochziehen kann. Also Sport motiviert halt einfach die Gesellschaft, ja. Und deswegen sollte Olympia nächstes Jahr auch stattfinden.
Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch, das ist keine Frage. Und wenn wir Ihre Weiten aus diesem Sommer, 97-76 im September, deutscher Rekord, die zweitbeste Weite, die jemals geworfen wurde. Ich meine, es ist man muss jetzt nicht lamentieren, das ist vorbei. Tokio konnte nicht stattfinden, das wäre Gold gewesen, fertig. Kann man so eine Leistung konservieren? Man spricht ja immer von auf dem Punkt fit sein im Sport. Geht das?
Also so eine 97 Meter, wie gesagt, da das halt schwer zu, da solche Monsterwürfe eigentlich schwer zu planen sind, lässt sich so eine Weite auch schwer konservieren. Ich glaube, die Technik hat sich einfach stabilisiert. Es war einfach wichtig, dass ich dieses Jahr gesund war, dass vor allem das Widerlager, dieses Stemmbein, dass mein Fußgelenk einfach mitgemacht hat, dass ich keine Schmerzen habe. Es ist jetzt auch seit langer Zeit das erste Jahr, dass ich nicht in Freiburg unten bei den Ärzten bin und da nochmal Reha machen muss nach einem Jahr. Das spielt mir schon alles sehr in die Karten. Und wir wissen einfach jetzt genau, was wir nächstes Jahr machen müssen. Das ist Nummer eins, gesund bleiben. Und Nummer zwei halt technisch an ein paar Sachen, technisch vielleicht ein paar Sachen nochmal uns erarbeiten und verfeinern bzw. stabilisieren, weil ich jetzt dieses Jahr über die Wettkämpfe stabilisiert habe. Und dann habe ich ein gutes Gefühl, dass ich da nächstes Jahr gut drauf bin. Da mache ich mir jetzt momentan keine Sorgen.
Gibt es denn sowas wie das ideale Speerwurfalter? Nächstes Jahr 28, 24 haben wir Olympia in Paris, da sind sie 31. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, ich habe mit 24 schon 94 Meter geworfen. Ob ich jetzt nächstes Jahr mit 28 dann nochmal weiterwerf. Zum Schluss geht es nächstes Jahr um Olympische Spiele. Das ist der Hauptfokus. Wenn ich mit 86 Meter Olympiasieger werden sollte, nehme ich das natürlich auch. Das ist dann, da fragt keiner mehr, mit welcher Weite man das geschafft hat, ja.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über den Sportler Johannes Vetter gesprochen. Es gibt aber noch eine wirklich sehr interessante Facette an Ihnen, weil Sie seit einem Jahr auch für die Freien Wähler im Gemeinderat in Offenburg sitzen. Also Politiker. Warum haben Sie es gemacht?
Warum habe ich es gemacht? Ich habe mich eigentlich schon immer so für Politik interessiert, ob das jetzt Außenpolitik ist, also international. ob das ist, ob ich mir tagtäglich mal die Tagesschau anschaue, um einfach zu wissen, was so auf der Welt abgeht oder in Deutschland auch abgeht. Und habe mich auch schon zu Schulzeiten im Gemeinschaftskundeunterricht da sehr interessiert, wie so Sachen funktionieren, ja, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie auch. Und ich wurde dann von den Freien Wählern vor der Kommunalwahl angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Natürlich brauchten die auch ein paar Aushängeschilder, ne, mit den Leuten, mit denen sie auch werben konnten für den Wahlkampf. Und ich so, ja, ich kann mir das schon vorstellen, ja. Und wenn ich den Sport in Offenburg voranbringen kann, ein besseres Beispiel dafür gibt's ja eigentlich nicht. Also einer, der halt auch noch internationale Erfahrung mitbringt von Sportsystemen, von Trainingsplätzen. Also das ist ja kommunalpolitisch ja, ich glaube schon lohnenswert, da einen zu haben, der da vielleicht mit so einer Erfahrung halt oder seine Erfahrung damit einbringen kann. Und dann wurde ich tatsächlich auch reingewählt. Hatte auch ein gutes Stimmergebnis und da habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich mal mich überraschen, wie das denn so abläuft.
Und wie läuft's ab?
Ja, sehr interessant. Also ich finde es vor allem schön, Offenburg halt was zurückzugeben. Also das war, glaube ich, auch noch dann mit meiner Hauptintention, die mir dann auch bewusst geworden ist, wo ich gesagt habe, ey Jojo, du hast jetzt die Chance, Offenburg mit deiner Erfahrung was zurückzugeben. Die Stadt hier, die Umgebung hat dir so viel gegeben, die lässt dir so viele Freiheiten, unterstützt dich so grandios, dass du eben die sportlichen Leistungen abliefern kannst, die du gerade ablieferst. Ja, ich finde es sehr, sehr interessant und ich muss auch sagen, dass es in Offenburg auch ziemlich gut läuft, weil alle eigentlich hinterher sind, die Stadt Offenburg halt voranzubringen. Das ist halt wirklich wirklich gelebte Demokratie, nicht nur in der Fraktion, sondern auch oftmals fraktionsübergreifend. Und ja, dann haben wir einen guten Oberbürgermeister, eine gute Verwaltung. Und natürlich kommt man nicht immer auf den Trichter zusammen und natürlich gibt es auch Diskussionen, aber ich meine, das ist Demokratie und aber ich finde die Art und Weise, wie das in Offenburg läuft, finde ich sehr schön, muss ich sagen. Also das macht Spaß mitzuwirken und macht aber Spaß als Bürger
mitzugestalten,
mitzuwirken, aber es macht auch Spaß zu sehen, wie sich die anderen auch da verhalten und auch der respektvolle Umgang. Dass der auch da gewahrt wird, das finde ich eigentlich schön, weil nur so kommt man dann auch voran.
Sind Sie bei diesen Gemeinderatssitzungen immer dabei?
Das kommt ganz drauf an. Also ich versuche schon, so oft wie möglich teilzunehmen. Also es gibt jetzt auch nicht viele, die ich, glaube ich, bisher verpasst hatte.
Worum geht's denn da so? Ich war noch nie auf einer Gemeinderatssitzung. Was macht man da?
Ja, um kommunalpolitische Angelegenheiten.
Wo bauen wir den nächsten Sportplatz
hin? Zum Beispiel, ja, ganz salopp gesagt, ja. Also die Sachen werden ja vorher in den Ausschüssen halt beraten. Mhm. Da gibt jede Fraktion ihren Senf dazu, wie sie das halt findet, ob sie das gut findet, ob sie andere Lösungsvorschläge hätte. Und dann wird das im Gemeinderat halt nochmal aufgerufen und dann wird halt entschieden, ob das so und so gemacht wird oder nicht. Und also das ist ja sehr, sehr facettenreich. Es geht ja nicht nur um Sport, um die Schule, um Familie, um Kitas, um Bau von einem Einkaufszentrum, Bau von neuen Straßen, Umgestaltung etc. pp. Bewerbung Landesgartenschau läuft bei uns jetzt für 2034, was für uns ja natürlich auch eine große Chance wäre, da Offenburg auch einfach gut zu platzieren und zu präsentieren. Das ist schon sehr, sehr facettenreich und natürlich kann ich dann auch nicht jede Ausschusssitzung, teilnehmen und auch nicht an jedem Gemeinderat. Das kommt ganz darauf an, wie die Trainingslager fallen,
Das ist schon klar, ja.
Ja, und auch wie die Saison dann läuft. Also in der Saison, Gott sei Dank, ist ja dann sowieso Sommerpause, wo ich ja meine meisten Wettkämpfe dann noch habe. Das heißt, da passiert ja dann auch bei den Gemeinderatssitzungen, oder die finden ja dann auch in der Sommerpause nicht statt. Das kommt mir dann zugute. Ansonsten stehe ich ja im engen Kontakt mit der ganzen Fraktion, die mich da über jedes Thema ja, updaten kann und so weiter.
Und ich entnehme diesem Engagement und vor allem aber auch den Worten und wie Sie darüber sprechen, dass Offenburg tatsächlich eine Heimat für Sie geworden ist, in der Sie sich vorstellen können, eventuell auch noch über das Sportliche hinaus zu bleiben?
Definitiv, also der badische Raum hier auf alle Fälle. Also ich bin hier gut vernetzt. Ich habe tolle Freunde hier im Umkreis. Meine Familie wohnt ja jetzt auch hier, also ist ja auch mit nachgezogen nach dem Tod von Mama. Ich habe hier meine Heimat, also das ist so und das will ich auch nicht missen, auch nicht in Zukunft.
Wir haben zum Abschluss, Johannes, wie es sich für einen Sportstudio-Podcast gehört, auch so eine Art Torwandschießen, das heißt auf jeden Fall drei unten, drei oben. Und das sind nochmal drei sportliche und drei ja eher private Fragen. Und die gehen jetzt los.
Drei unten.
Drei oben.
Mit der Frage, Boris Obergföll ist für mich
ein Vorbild, fast schon eine Vaterfigur, einer meiner besten Kumpels auch. Oh, da habe ich ganz viele Sachen, die ihn beschreiben würden.
Wenn ich einen Wunsch an den DOSB frei hätte, wäre das?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, eine bessere Vermarktung aller Sportarten. Aller Sportarten, die nicht so sehr im Fokus der Gesellschaft stehen.
Wenn ich mir andere Sportarten anschaue, dann sehe ich am liebsten
ja, dann doch schon Fußball, ja.
Und am liebsten ein Sieg vom FC Bayern.
Ja.
Meine größte Stärke ist?
Mein Durchhaltevermögen.
Damit kann man mich so richtig auf die Palme bringen?
Oh Gott. Damit kann man mich so richtig auf die Palme bringen. Oh Gott.
Aber ärgert Sie gar nichts?
Na schon, ich muss jetzt nur filtern, was mich am meisten auf die Palme bringt.
Ach so.
Ja, es gibt ja schon ein paar Sachen.
Ja.
Mit Stillstand. Stillstand. Also in allen Bereichen. Sportlich, gesellschaftlich, mit Stillstand. Also wenn man nicht vorankommen will. Ja. Oder ja, Faulheit vielleicht auch.
Und in 20 Jahren werde ich?
Na, hoffentlich in 20 Jahren werde ich hoffentlich ja mindestens eine Goldmedaille in meiner Vitrine liegen haben. Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, ja.
Und vielleicht sitzt ja hier auch schon ein zukünftiger Bundeskanzler am Tisch. Man weiß es ja nicht, wo die Reise hingeht. Vielen Dank, Johannes Vetter. Alles Gute und ich drücke vor allem die Daumen für Tokio, für das große, große Ziel im kommenden Jahr.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen, hat sehr viel Spaß gemacht.